Römer Kapitel 9. Römer 9. Wir lesen es dann gleich. Ihr könnt schon aufschlagen. Da ist heute der Abschnitt 1 bis 24 vorgesehen. Bevor wir das lesen, möchte ich aber noch einmal ganz bewusst den Zusammenhang des Römerbriefs ein bisschen vor Augen führen, dass wir sehen, was hier vorangegangen ist in den ersten 8 Kapiteln und warum jetzt hier Paulus so weiterfährt. Ihr wisst, im Römerbrief entfaltet Paulus das Evangelium, das er überall verkündigt hat, an den Orten, an die er kam, wo er Gemeinden gegründet hat. Und in Kapitel 1 hatte er eigentlich mit einem Paukenschlag begonnen. Er hatte gesprochen von Gottes Zorn über die Heiden. Gottes Zorn über alle Nationen. Weil sich die Menschen abgewandt haben von Gott, weil sie sich dem Nichtigen und Vergänglichen zugewandt haben, obwohl sie durch die Schöpfung erkannt haben und erkennen konnten, es gibt einen lebendigen Gott. Gottes Zorn über alle Nationen. Kapitel 2, Gottes Zorn über die Juden. Die Juden, ein besonderes Volk auf dieser Erde, sie hatten Gottes Offenbarungen erhalten, Gottes Gesetz bekommen im Alten Testament, aber auch sie hatten sich in Selbstgerechtigkeit verstrickt und Gottes Zorn war nun über diesem Volk. Kapitel 3 zeigt, wie Gott bei voller Wahrung des alttestamentlichen Gesetzes einen Weg gefunden hat, um dennoch Menschen zu erretten. Gott wird in Christus Mensch, erfüllt selbst sein vollkommenes und heiliges Gesetz, stirbt dann stellvertretend für die Sünder am Kreuz und öffnet den Weg in die Herrlichkeit. Seitdem bekommen Menschen, die die fordernde Gerechtigkeit Gottes nicht erfüllen können, Gottes Gerechtigkeit geschenkt, wenn sie umkehren und ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Glaubensgerechtigkeit, der zentrale Begriff des Römerbriefs, das große Thema, der rote Faden, der sich durch den ganzen Brief zieht. Seitdem geschieht also dieses Wunder der Wiedergeburt. Menschen, die früher in allen Sünden lebten oder aber auch rechtschaffene Leute waren, die aber vor Selbstgerechtigkeit strotzten, werden von Gott angenommen und stehen in Christus so vor Gott, als hätten sie nie eine Sünde getan. Das nennt die Bibel Gerechtigkeit aus Glauben. Die Gerechtigkeit, die mir selber fehlt, die Jesus erworben hat durch sein sündloses Leben, durch sein Sterben, Auferstehen, wird mir zugerechnet, wird auf mein Konto gebucht, wird mir wie ein Kleid übergezogen, wenn ich das will. Nicht automatisch, sondern wenn ich mich danach ausstrecke. Und solche Menschen, die Christus als ihren Erlöser und Herrn angenommen haben, haben Frieden mit Gott, Römer Kapitel 5. Sie sind frei von der Sünde, von der Macht der Sünde, Römer Kapitel 6. Sie sind frei vom Gesetz, Kapitel 7. Sie sind frei vom Tod, Kapitel 8, weil sie mit Christus auferstanden sind und sein Heiliger Geist in ihnen lebt. Das sind Tatsachen. Das sind Tatsachen, die jeder Christ für sich in Anspruch nehmen kann, die Paulus hier in den Kapiteln entfaltet hat. Und weil das so ist, darum können Christen überwinden und triumphieren in den Leiden und Widerwärtigkeiten dieser Jetztzeit. Ich wohne bei einer Familie im Haus dort in meiner Zagen gerade. 10 Kinder. Sie haben mir erzählt, sie haben lange in Kasachstan gelebt, in Alma-Ata. Und alle Kinder mussten, wenn sie in die erste Klasse kamen, in die Schule, sich schon entscheiden, auf welche Seite sie treten wollen. Alle 10 Kinder. Wollen sie sich zu Christus bekennen oder wollen sie im kommunistischen Strom mitschwimmen? Denn schon die Erstklässler kriegten einen Stern, ein kleines Sternchen an die Jacke geheftet und die Christen lehnen diesen Stern ab. Ist das erste Parteiabzeichen der kommunistischen Partei. Dann später kommt ein weiteres Zeichen dazu, dann kommt ein kommunistisches Halstuch in der 3. Klasse oder 4. Und so geht es immer weiter und Sie mussten schon von der ersten Klasse ab sich entscheiden, mit dem Strom schwimmen oder gegen. Und das hat den Kindern gut getan. Und alle 10 Kinder haben gelernt, gegen den Strom zu schwimmen. Das fehlt uns hier manchmal ein bisschen, ja, dieses Gefordertsein. Aber was diese Geschwister erlebt haben, dort in Russland, zur Zeit noch von Brezhnev und auch den Vorgänger und Nachgänger nach Brezhnev, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, wie sie in die Gefängnisse gegangen sind. Der Bruder, mit dem ich dort ganz viel Zeit verbringe, ist Viktor Rogalski. Ich denke, dass er demnächst auch einmal hier sein wird. Er hat sich mit 14 Jahren bekehrt, hat Jugendarbeit angefangen. Ohne dass es ihm jemand gesagt hat, hat er Kindern das Evangelium erzählt. Und einige Jahre später ist er verhaftet worden. KGB hat das rausgekriegt, ist verhaftet worden und musste ins Gefängnis. Auflehnung gegen den Staat und Verstoß gegen die Menschenwürde, weil er Kinder religiös beeinflusst hat. Das war der Anklagegrund. Und dann ging es ab ins Gefängnis. Nicht so Erholungsanstalten wie bei uns hier, sondern ihr habt sie vielleicht schon mal gesehen, ja, die Gefängnisse in Russland. Das haben diese Menschen auf sich genommen, weil Jesus Christus ihnen die Kraft gegeben hat und weil sie wussten, es heißt ihm treu sein und sie können ihm treu sein, weil sein Geist in ihnen lebt. Das ist Römer Kapitel 1 bis 8, diese Entfaltung des Evangeliums, das Paulus verkündigt hat. Aber er ist noch nicht fertig. Bevor Paulus in Kapitel 12 mit dem ethischen Teil des Römerbriefs fortfährt, mit der christlichen Ethik, wie Christen leben in dieser Welt. Er hat zuerst geschrieben, was Christen glauben, jetzt wie Christen leben, wie sie ihr Leben gestalten, in Ehe, Familie, Beruf, Staat und so weiter. Bevor er mit Kapitel 12 weitermacht, schiebt er 3 Kapitel ein, 3 lange Kapitel über Israel. Und das ist außerordentlich bemerkenswert. Mitten in diesem zentralen Brief bringt Paulus 3 Kapitel über Israel. Kapitel 9, Israel in der Vergangenheit. Kapitel 10, Israel in der Gegenwart. Kapitel 11, Israel in Zukunft. Aber eigenartig ist, über diese Kapitel wird fast nie gepredigt. In den großen Kirchen sowieso nicht. Ich werde gleich noch sagen, warum. Aber auch in sogenannten evangelikalen Kreisen wird Römer 9 bis 11 sehr, sehr selten behandelt. Wie dem auch sei, wir wollen uns mit dem Thema Israel beschäftigen. Es ist mein persönliches Anliegen, den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Und dazu gehört unbedingt auch Römer 9 bis 11, die neutestamentliche Lehre über Israel. So, ich gebe zu, das war eine lange Einleitung, aber jetzt wollen wir lesen Römer 9 und wollen versuchen mitzulesen und gut aufzunehmen, was Paulus hier schreibt. Ich kann dann nicht auf jeden Vers eingehen, aber ich möchte einen Gedanken heute Morgen dann rausarbeiten. Römer 9. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist. Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von unserem Vater Isaak schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, zu Rebekka: Der Ältere, Esau, wird dem Jüngeren, Jakob, dienen. Wie geschrieben steht: Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose: Ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. So liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Noch ein paar Verse. Du wirst nun zu mir sagen: Warum tadelt er dann noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, o Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen: Warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, obwohl er seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun wollte, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung kundtue, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Bis hierhin der sicherlich nicht leichte Abschnitt, aber wir wollen ein bisschen darauf eingehen. Ich muss zunächst mal sagen, dieser Abschnitt ist im Laufe der Kirchengeschichte sehr oft missverstanden worden. Leider auch von den großen Reformatoren Luther und Calvin. Wenn ich das so sage, dann will ich deren persönliche Integrität und ihre Lebensleistung in keiner Weise schmälern. Das waren ganz gewaltige Gottesmänner, aber sie haben auch nicht in allen Dingen Licht gehabt und das Wort Gottes so verstanden, wie es verstanden werden will. Aber Luther und Calvin waren Kinder ihrer Zeit, nämlich des ausgehenden Mittelalters, und beide waren katholische Priester und kamen aus der römisch-katholischen Theologie. Und Israel spielte damals überhaupt keine Rolle in der katholischen Glaubenslehre. Israel war erledigt. Die Juden hatten Jesus abgelehnt und gekreuzigt. Sie waren die Christusmörder, so werden sie heute noch oft genannt. Gott hatte sie verworfen, fertig. Stattdessen hatte sich Gott nun die Kirche, natürlich die katholische Kirche, erwählt. Die Kirche war an Israels Stelle getreten und der Papst war der neue hohe Priester. Diesen Punkt lehnte Luther zwar ab, aber er und Calvin machten in der Auslegung von Römer 9 denselben Fehler. Sie übersahen, dass es hier nicht um die Erwählung eines einzelnen Christen geht, sondern um die Erwählung Israels als Nation und die Erwählung der Gemeinde als Körperschaft. Hier geht es also nicht um Individualgeschichte, sondern um Heilsgeschichte. Nicht um einen einzelnen Menschen, sondern um Israel als Volk und um die Gemeinde als Volk, als Körperschaft. Und das ist ein Riesenunterschied. Dieser Abschnitt hier spricht nicht von der Erwählung eines einzelnen Menschen, den Gott jetzt erwählt und sagt: Dich will ich mal im Himmel haben, und den anderen erwählt er nicht, du kommst mal in die Hölle. Davon spricht der Abschnitt nicht. Luther und Calvin wussten beide, dass man bei der Auslegung immer auf den Zusammenhang achten muss, auf den Kontext, auf das, was davor und dahinter steht. Und der gesamte Zusammenhang von Kapitel 9 bis 11 spricht eindeutig von Israel und der Gemeinde, nicht von der Seligkeit eines einzelnen Menschen. Das Thema hatte ja Paulus schon zuvor in Kapitel 3 bis 5 abgehandelt. Calvin machte noch einen großen Fehler. Er ging in seiner gesamten Theologie vom allmächtigen Gott aus. Gott ist allmächtig, das ist keine Frage. Aber Calvin machte den allmächtigen Gott zum Ausgangspunkt all seiner Gedanken, seiner ganzen Theologie. Also im Bild gesprochen, er stach den Zirkel ein, die Zirkelspitze, bei dem allmächtigen Gott. Und dann entwickelte er von dort aus seine Theologie. Und zwar den folgenden Gedankengang, das ist alles nachzulesen in der Dogmatik, die Calvin geschrieben hat, die sogenannte Institutio, eine sehr grundlegende Dogmatik, die für viele Jahrhunderte ein Standardwerk war und bei manchen noch ist. Da hat er diese Gedanken entwickelt. Calvin sagt, Gott ist allmächtig und souverän. Das stimmt. Wir Menschen sind allesamt gefallen und tot in Sünden und Übertretungen. Das stimmt auch. Jetzt sagt Calvin, was kann ein Toter tun? Gar nichts. Er kann nicht hören, er kann nicht gehorchen, geschweige denn sich bekehren. Er ist doch tot. Einen Toten kann man doch ein bisschen zupfen und zwicken, der kann doch gar nichts mehr tun. Also folgerte Calvin, muss Gott alles tun. Gott erwählt sich einen Menschen, Gott erlöst diesen Menschen und Gott bringt diesen Menschen in den Himmel. Gott allein. Und zwar begründet das Calvin hier mit Römer 9, Vers 16. Da steht es doch, Gott sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Und Vers 18, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Hier steht es, sagt Calvin. Es war der Abschnitt, von dem er ausging. Einspruch, Bruder Calvin, Einspruch. Gott ist allmächtig, ganz gewiss. Aber der Römerbrief sticht die Zirkelspitze nicht bei der Allmacht Gottes ein, sondern bei der Gerechtigkeit Gottes. Das ist ein Unterschied. Bei der Gerechtigkeit Gottes. In Römer 1, 16, 17 klingt das Thema an vom Römerbrief, dass es um die Gerechtigkeit Gottes geht, die offenbart wird im Evangelium für die Glaubenden. Die Gerechtigkeit Gottes. Und Gerechtigkeit hat in der Bibel immer zwei Seiten. Gottes Heiligkeit auf der einen Seite. Gott hat einen Maßstab gegeben und wer ihn nicht erfüllt, ist schuldig. Aber Gottes Liebe auf der anderen Seite. Christus hat die Norm erfüllt für uns und starb am Kreuz für uns Sünder. Und Gottes Gerechtigkeit ist die, dass er uns die Gerechtigkeit Jesu schenkt und uns Sünder gerecht macht in Jesus Christus durch den Glauben. Jetzt das Entscheidende. Calvin geht von der Allmacht aus. Und Allmacht lässt keinerlei Spielraum für die Willensentscheidung des Menschen. Calvin sagte, wenn der allmächtige Gott will, dass der gerettet wird, dann wird der gerettet. Wer kann gegen Gott Einspruch erheben? Wer kann Gottes Willen umwerfen? In Vers 19, denn wer hat seinem Willen widerstanden? Wer kann Gottes Willen widerstehen? Wenn Gott will, dieser Mensch, der soll bei mir im Himmel sein, dann wird er im Himmel sein. Aber wenn Gott will, dieser nicht, den verwerfe ich, den verdamme ich. Wer kann sich dagegen auflehnen? So kam Calvin hier von diesen Versen her, weil er nicht sah, dass es um Israel als Volk geht und um die Gemeinde, weil er es auf den einzelnen Menschen bezog, zu einer falschen Theologie. Nämlich zu dieser Sicht, er schloss fälschlicherweise aus diesen Versen, dass Gott schon von Ewigkeit her über jeden Menschen bestimmt hat, der kommt mal in den Himmel und der kommt mal in die Hölle. Der kommt in den Himmel und der kommt in die Hölle. Vor der Geburt steht er schon über einem Menschen fest, hat er schon Etikett an die Stirn geklebt, Himmel, Hölle. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Verhängnisvolle Gedanken von Calvin. Ganz verhängnisvolle Gedanken. Und er sagt, da steht es doch, Gott ist der Töpfer, er hat Macht über den Ton, aus derselben Masse das Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen, so, denn der eine, aus dem macht Gott ein Gefäß der Herrlichkeit, ein schönes Gefäß, das ihn ehrt, das andere, da nimmt er den Klumpen und wirft ihn weg, ist ein Gefäß zur Unehre. So verstand Calvin diese Aussagen und kam zu dieser Lehre von der sogenannten doppelten Vorherbestimmung, doppelte Prädestination, dass über jedem Menschen eben schon feststeht, über den einen, der wird mal im Himmel sein. Der kann dagegen nichts tun. Der kann sich anstrengen, wie er will, der wird nie in die Hölle kommen. Der kann leben, wie er will, der kann machen, was er will, der wird einmal im Himmel sein. Und der andere, über dem schon steht, verworfen, der kann sich abstrampeln, wie er will, der kann zappeln und ringen und laufen. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen und Laufen, der wird mal verloren sein. Versteht ihr, welches Gottesbild dahinter steht, wenn man nur von dem allmächtigen, souveränen Gott her diese Gedanken entfaltet und so hier diese Verse missversteht? Calvin hat es nicht böse gemeint. Er war ein Kind seiner Zeit, er sah nicht, dass hier von Israel die Rede ist, und so kam er in diese falschen Geleise und meinte das aufrichtig vor Gott, aber das ist nicht neutestamentlich richtig. Wenn er gewusst hätte, wie verhängnisvoll sich diese Lehre auswirken würde, er hätte das niemals gedacht, geschweige denn geschrieben und gelehrt. Was wollte aber Paulus nun hier wirklich in Römer 9 sagen? Wir müssen ja dann eine andere Auslegung bringen, wenn die von Calvin nicht stimmt. Noch einmal, Gott spricht hier von Israel, von dem Volk Israel, nicht von der Seligkeit eines einzelnen Christen. Paulus fängt schon an, in den ersten Versen von seinem Volk zu sprechen, von der Liebe zu seinem Volk. Paulus, ein Jude, und er sagt, er möchte sogar für seine Mitvolksgenossen, für die Juden, für Israel, er möchte sogar von Christus getrennt sein, wenn nur dieses Volk zu Gott käme. In Vers 3, eine unwahrscheinliche Haltung, die wir auch nachstreben wollen in dem Verhältnis zu unseren Landsleuten. Und dann zählt er die Segnungen auf, die Gott diesem Volk gegeben hat. In Vers 4 und 5, die Sohnschaft. Israel war Gottes erstgeborener Sohn, den er aus Ägypten gerufen hat. Die Herrlichkeit, die Bündnisse, verschiedene Bündnisse mit Abraham und den anderen, die folgten, David, die Gesetzgebung am Sinai, der Dienst in Stiftshütte und Tempel, die Verheißungen, die Väter und die größte Segnung von allen, die Gott diesem Volk gegeben hat. Christus, der Messias, kam aus diesem Volk, kam und starb für sie, aber sie erkannten ihn nicht. Israel war stolz und ungehorsam und brach den Sinai-Bund immer wieder. Die Propheten warnten das Volk, jedoch vergebens. Und dann hatte Gott nur noch eine letzte Karte, die er spielen konnte, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Er sandte als letztes seinen vielgeliebten Sohn, aber sie nahmen ihn und schlugen ihn tot. Und Jesus selbst hat im Gleichnis von den Weingärtnern vorhergesagt, was Gott dann tun würde, wenn Israel den Messias ablehnen würde. Bitte schlagt mal mit mir auf Matthäus 22. Das ist sehr interessant in diesem Zusammenhang. Matthäus 22, die Verse 40 bis 43. Ich meine Kapitel 21, Entschuldigung. 21 von Vers 40. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, nachdem also die Knechte den Sohn totgeschlagen haben, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun, dem Volk Israel? Sie sagten zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er anderen Weingärtnern verpachten. Nicht schenken, verpachten, nur verpachten. Israel wird den Weinberg noch einmal bekommen. Aber zwischenzeitlich wird er ihn verpachten an die, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, von dem Herrn her ist dies geworden und es ist wunderbar in unseren Augen? Deswegen sage ich euch, Juden, Israel, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Also, hier deutet Jesus an, wenn Israel ihn als Messias ablehnt, wenn sie den Sohn töten, dann wird das Reich Gottes weggenommen werden, der Weinberg wird verpachtet werden und es geht über, heilsgeschichtlich, an ein neues, ein anderes Volk, nämlich die Gemeinde Jesu Christi, uns. Und das will Paulus hier in Römer 9 deutlich machen. Er will zeigen, dass die Heilsgeschichte von dem Volk Israel wechselt zu dem Volk aus allen Nationen, zu der Gemeinde. Und er will zeigen, dass Gott, der souveräne Gott, das tun kann. Dass er eine Zeit lang Israel in den Mittelpunkt seines Handels stellte. Aber Israel hat versagt und nun kann Gott als der Töpfer den Ton nehmen und kann etwas anderes daraus machen. Und er bringt jetzt hier zwei Beispiele aus dem Alten Testament, die Gottes Souveränität in seinem Heilshandeln verdeutlichen. Er spricht in Vers 13 von Jakob und Esau. Esau, das waren ja Zwillinge, Esau war der Ältere, der Erstgeborene. Er hätte nach menschlichem Ermessen der Träger der Heils- und Segenslinie werden und sein müssen. Das wäre das Normale gewesen. Aber schon vor der Geburt erwählt sich Gott den Jüngeren, Jakob, weil er voraussah, was er aus diesem krummen Betrüger noch machen könnte. Das war Gottes Souveränität. Da ging es aber nicht um die Frage, wer von denen mal im Himmel ist. Da ging es nicht um die ewige Seligkeit, sondern es ging darum, über welchen von den beiden geht die Heils- und Segenslinie Gottes weiter. Hier ist keine Rede davon, ob der mal in den Himmel kommt oder nicht. Das hat Gott voraus erwählt und vorausbestimmt. Und das zweite Beispiel, der Pharao von Ägypten, von dem wir eben schon mal kurz hörten, das zeigt auch Gottes Handeln in der Völkergeschichte. Mose steht für das Volk Israel, Pharao steht für das Volk der Ägypter. Jahrhundertelang war Ägypten ein glanzvolles Volk gewesen und Israel war das Sklavenvolk der Ägypter. 430 Jahre lang mussten sie den Ägyptern dienen. Aber nun greift Gott ganz souverän ein, er macht Mose stark und verhärtet den Pharao zu dem einzigen Zweck, dass am Ende ein glanzvoller Sieg Gottes über das Heer des Pharaos steht. Steht und seht, wie Ulf vorhin gelesen hat, ja, was der Herr tun wird. Und das hat er getan. Er hat das Heer der Ägypter im Roten Meer untergehen lassen. Gott hat das Blatt gewendet. Er ist souverän. Und Paulus will damit sagen, genauso hat Gott sich jetzt von dem Volk Israel abgewandt und sich ein neues Gefäß bereitet, die Gemeinde. Gott ist doch souverän. Er kann doch das eine Werkzeug, das er eine Zeit lang gebraucht hat, zur Seite legen und ein neues Werkzeug nehmen. Aber er spricht hier nicht von einzelnen Menschen, über die festgelegt ist, der ist mal im Himmel und der ist in der Hölle. Und dann gebraucht er noch ein drittes Beispiel aus dem Bereich des Handwerks, nämlich des Töpferhandwerks. In den Versen 19 bis 21. Da ist ein Töpfer, der hat seine Töpferscheibe, der hat Ton und jetzt kann er diesen Klumpenton nehmen, der auf der Scheibe rotiert und kann daraus ein Gefäß zur Ehre machen oder zur Unehre, was soll das heißen? Er kann daraus eine wunderschöne Vase machen, eine herrliche Vase, über die später alle staunen, aber er kann daraus auch einen Nachttopf machen. Die waren nämlich damals noch nicht aus Plastik, die wurden aus Ton gemacht auf der Töpferscheibe. Das ist das Gefäß zur Unehre. Ja? Er kann einen Nachttopf draus machen, der unter das Bett gestellt wird. Das ist doch in der Hand des Töpfers, welche Gedanken er hat und wie er jetzt mit den Händen da arbeitet. das liegt allein in seinem Ermessen. Und so will hier Paulus sagen, Gott ist der Töpfer, er ist allmächtig und souverän. Er kann machen, was er will. Wer könnte ihm Vorwürfe machen? Israel sollte von Gott ein herrliches Gefäß werden, aber durch die Schuld Israels, nicht weil Gott als legen und zu sagen, warte mal, ich gehe später nochmal an dich dran, jetzt musst du mal eine Zeit lang in der Ecke stehen, ja, und nimmt sich ein Stückchen von diesem Ton und noch einen neuen Ton hinzu und macht daraus ein neues Gefäß, die Gemeinde Jesu Christi, aus allen Nationen, ein paar Juden dabei und aus allen Nationen dieser Erde, ein neues Gefäß, nämlich Gefäße der Begnadigung, wie Paulus sie hier nennt, die durch die Gnade Gottes neu geworden sind, Wiedergeburt erlebt haben. Etwas ganz Herrliches. Und jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, noch eine letzte Beobachtung am Text, die auch Bernd und mir schon mal sehr wichtig geworden ist, als wir über den Abschnitt gearbeitet haben. Wenn ihr eure Augen noch mal kurz auf Vers 22 und 23 richtet, da wird deutlich, dass es auf gar keinen Fall so sein kann, wie Calvin meinte. Hier schreibt Paulus, Vers 22, wenn aber Gott, obwohl er seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun wollte, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind. Hier spricht Paulus von dem Volk Israel. Ja? Er nennt sie hier Gefäße des Zorns, die zum Verderben zubereitet sind. Und damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung kundtue, und jetzt kommt's, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat. Bei den Gefäßen der Begnadigung, da steht, dass sie Gott zur Herrlichkeit vorherbereitet hat. Er, Gott. Bei den Gefäßen des Zorns steht nicht, dass Gott sie schon von vornherein zum Verderben zubereitet hat. Da steht, die zum Verderben zubereitet sind. Im Griechischen gibt es nicht nur aktiv und passiv, wie bei uns. Da gibt es noch eine Zwischenform, die nennt man Medium. Und die steht hier im Griechischen. Das heißt, da hat der Betreffende mit beigetragen. Da ist er mitverantwortlich. Israel hat durch sein Versagen, durch seine Schuld, hat es dazu beigetragen, dass das Volk zu einem Gefäß des Verderbens wurde, das Gott es nicht länger in der Heilsgeschichte gebrauchen konnte, sondern es an die Seite gestellt hat und ein neues Gefäß geformt hat. Nämlich, wie es hier steht, uns, schreibt dann Paulus, Vers 24, uns, die er auch berufen hat, so wie das Volk Israel damals, uns, und zwar nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen, die Gemeinde. Also ganz wichtig, unterstreicht in euren Bibeln das Wörtchen er. Und wenn ihr eine Lutherbibel habt und das Wörtchen er hier gar nicht steht bei euch, dann ist das auch wieder mal ein Hinweis, ob man sich nicht doch eine genauere Bibelübersetzung anschaffen sollte. Da ist die Elberfelder schon Meilen voraus in diesen Dingen. Es steht wirklich so im Griechischen, ja, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat. Und vorher bei den Gefäßen des Verderbens steht es nicht. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Zum Schluss möchte ich eine Folie aufnehmen. Und daran noch ein paar Dinge verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob aus dem Winkel es auch noch zu sehen ist, vor allem, wenn ich da im Weg stehe, aber ich muss doch mal da vorne. Muss doch hier bleiben. Da oben steht Himmel, ewige Gemeinschaft mit Gott. Wir Menschen werden geboren, das ist die schwarze Linie, die da nach unten führt. Und bitte glaubt nicht diesen seltsamen Meinungen, dass der Mensch einen freien Willen hätte. Das steht nirgendwo in der Bibel. Der Mensch hat nie, zu keiner Zeit einen freien Willen gehabt. Nicht mal Adam und Eva hatten einen vollkommen freien Willen. Oh, Fred hat eine gute Idee.
umdreht. Der Mensch hat immer einen unfreien Willen gehabt. Und da habe ich mein Leben aufgezeichnet. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus geboren worden, aber ich konnte mich nicht einfach bekehren, wann ich wollte. Der Mensch kann sich nicht wie Münchhausen aus dem Sumpf ziehen. Und ich weiß heute im Rückblick, mit 14 Jahren, da hat Gott mich ganz deutlich gerufen. Da war eine Evangelisation mit Dr. Bergmann in einem großen Zelt. Und da hat Gott mich gerufen. Da wusste ich, da bin ich gemeint. Aber es ist nicht tief genug gegangen bei mir. Es war ein Anruf Gottes, aber es erfolgte noch keine wirkliche Umkehr. Mit 21 Jahren als Soldat bei der Bundeswehr saß ich einmal in der Kaserne in Sonthofen und war wirklich am Boden zerstört. Ich hatte innerhalb von 2 Wochen 3000 Mark auf den Kopf gehauen und ich war wirklich fix und fertig, ja. Nach einer durchzechten Nacht in der Diskothek, ich war drauf und dran, mich zu bekehren. Und Gott hat zu mir geredet, ich habe die Bibel in der Hand gehabt, dort in der Kaserne, und ich wollte mich bekehren. Und da hat Gott wirklich ganz deutlich mit mir geredet. Er hat mir gesagt, du kannst so nicht weiterleben. Kurze Zeit vorher war ich beinahe verunglückt tödlich, eingeschlafen im Auto auf der Autobahn, aufgewacht, als eine Leitplanke über mein Auto flog. Ja, es war nicht auf der Autobahn, aber auf einer zweispurigen, wo Leitplanken waren. Und dann erst 1,5 Jahre später, mit 22, in der Silvesternacht 79 auf 80, da war wieder so ein ganz deutlicher Anruf Gottes durch sein Wort. Und wenn Gott so uns durch sein Wort ruft, das muss nicht eine Predigt sein, das kann beim Bibellesen sein, das kann beim Lesen eines Buches sein, das kann in einem Gespräch mit einem Menschen sein, das kann sogar ganz alleine sein, wo einem der Geist Gottes zeigt, du musst umkehren von deinem Weg, du bist sonst verloren. Da entsteht dieser Freiraum, wo sich ein Mensch bekehren kann. Da entsteht ein befreiter Wille. Da befreit Gott durch sein Wort unseren unfreien Willen aus der Knechtschaft der Sünde und des Teufels. Und da kann sich ein Mensch bekehren, wenn Gott ruft. Nicht einfach, wenn wir wollen und sagen, ach, jetzt will ich mich mal bekehren oder jetzt noch nicht, ich warte mal noch ein bisschen, auf dem Sterbebett hat es vielleicht auch noch Zeit. Diese Rechnung geht meistens nicht auf, wenn Menschen das verschieben. Sondern dann, wenn Gott ganz klar ruft, dann kann sich ein Mensch bekehren zu Gott und Gott schenkt die Wiedergeburt. Und ich bin heute sicher, wenn ich auch diese letzte Gelegenheit verpasst hätte, dann wäre ich hier auf diesem Weg weiter und er führt in die ewige Verdammnis. Und dort in der ewigen Verdammnis hätte ich sagen müssen, ja Gott, du hast mich deutlich gerufen, aber ich habe nicht gewollt. Und versteht ihr, deswegen stimmt Calvins System nicht. Nach Calvin hätte Jesus, als er über Jerusalem geweint hat, hätte er eigentlich sagen müssen, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter den Fittichen, aber leider wart ihr nicht erwählt. Sagt Jesus so? Er sagt, aber ihr habt nicht gewollt. Und das unterschlägt Calvin, dass der Mensch als von Gott geschaffene Persönlichkeit die Gelegenheit hat, Gott zu antworten. Der Mensch ist tot in Sünden und Übertretungen, aber das heißt nicht, dass er nicht auf Gottes Ruf antworten kann. Da entsteht dieser Freiraum, wo Gott den Gott schafft, wo sich ein Mensch wirklich bekehren kann. Und ich spüre das jetzt gerade so, wenn man das Evangelium verkündigt, wie bei einer Zeltmission, wenn ich abends nach der Verkündigung die Menschen auffordere, sich zu bekehren. Und da sehe ich dieses Ringen und Kämpfen bei den Menschen, dass ich bin über 10 Jahre jetzt in diesem Dienst der Evangelisation. Man spürt es, wo Menschen sind, die innerlich kämpfen und ringen. Und da, wo dieser Freiraum entsteht, da können sich Menschen bekehren. Aber da kann man auch genauso sagen, nein, ich will nicht. Da wird keiner zwangsbekehrt, sondern das ist ein letztes Geheimnis, warum sich Menschen in dieser Situation bekehren zu Gott und andere tun es nicht. Das können wir nicht hier überhaupt nicht ergründen, warum Menschen hier auch sagen, nein, ich will nicht und gehen den Weg weiter. Aber keiner kann einmal Gott in der Ewigkeit vorwerfen, du hast mich nicht gerufen. In Hiob 33, 28 bis 30 steht, dass Gott jeden Menschen 2 bis 3 Mal in dieser unmissverständlichen Weise ruft. Gott ruft sehr oft in unserem Leben, ja, bei jeder Predigt und bei jedem Bibellesen und so weiter, aber da steht in Hiob, dass Gott 2 oder 3 Mal in dieser ganz besonderen Weise ruft. So verstehe ich jedenfalls diese Verse und viele andere Ausleger auch. So, und vielleicht, während ihr das hört, macht ihr euch auch Gedanken, wie war das in meinem Leben? Ich will nicht sagen, dass wir immer sagen können, da hat Gott mich so gerufen und da, ich nehme das jetzt mal an, ja, weil das 2 ganz markante Punkte in meinem Leben waren. Vielleicht hätte es sein können, dass Gott mich auch hier noch einmal so deutlich gerufen hätte. Das weiß ich nicht letztlich, aber ich will es nur zeigen, da als Gott mich gerufen hat, da war dieser Freiraum und da konnte ich mich bekehren und durch Gottes Güte und Gnade habe ich mich bekehrt. Das werde ich niemals im Himmel auf mein Konto buchen können. Dort werde ich sagen, Herr, du hast mich in deiner großen Geduld, du hast mich gerufen, in deiner Liebe je und je geliebt und zu mir gezogen. Aber wenn heute Morgen jetzt jemand hier unter uns ist, der sagen muss, oh, ich weiß, Gott hat mich auch schon deutlich gerufen, aber ich bin nicht sicher, ob ich wirklich da so reagiert habe, umgekehrt bin, wirklich ernst gemacht habe, Christus mein Leben gegeben habe. Da, wenn Gott dich so ruft, wenn Gott dir das so deutlich macht, ist die Gelegenheit, sich zu bekehren. Und wenn es heute wäre, heute ist der Tag des Heils. Damit wir diese Gelegenheiten nicht versäumen und eines Tages muss Gott über uns sagen, du hast nicht gewollt. Das wäre wirklich fatal. Ich weiß, das war jetzt heute Morgen mehr eine lehrmäßige Auslegung, aber ich habe den einen Zielgedanken dabei gehabt und das eine Gebet, dass doch möglichst jeder von uns das verstehen möchte, dass Calvin Unrecht hat. Dass diese Lehre von Calvin gut gemeint war, aber er irrt an diesem Punkt und alle, die ihm da folgen, irren auch. Es ist nicht so. Es ist so, wie ich es jetzt hier in diesem letzten Teil beschrieben habe, weil Römer 9 gar nicht von der Erwählung eines einzelnen Menschen zum Himmel oder zur Hölle spricht, sondern heilsgeschichtlich von Israel und der Gemeinde. Und das soll jedem von uns persönlich da alle Zweifel nehmen, dass da keiner sich mehr mit diesen Gedanken rumschlägt, oh, vielleicht bin ich nicht erwählt, vielleicht hat Gott über mein Leben drüber geschrieben, verhärtet, verstockt, verdammt, dass keiner diesen Gedanken mehr in seinem Herzen rumträgt. Und wenn er kommt, gleich ab in die Wüste schicken. Ja, der ist nicht von Gott. Das sind falsche Gedanken, die uns nur verwirren wollen und vielleicht sogar Heilsgewissheit rauben wollen. Wenn der Herr das heute Morgen gebrauchen könnte, in meiner Schwachheit diesen einen Gedanken uns allen ganz tief ins Herz zu senken, dann wäre es nicht vergeblich gewesen. Wollen wir zusammen aufstehen zum Gebet? Herr, unser Gott, wir danken dir, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen, dem souveränen, allmächtigen Gott, der diese Welt ins Dasein gesprochen hat, der uns gemacht hat, der uns gewollt hat, geliebt hat. Danke, Herr, dass wir in deinem Wort ein ausgewogenes Bild von dir haben. Bewahre uns, irgendeine Seite deines Wesens überzubetonen, die Allmacht oder deinen Zorn oder auch andere Eigenschaften oder nur einseitig deine Liebe zu sehen. Lass uns doch ein ausgewogenes Bild von dir haben, immer mehr bekommen durch dein Wort. Herr, und ich möchte einfach bitten, dass doch wir alle darüber Klarheit haben, dass du nicht Menschen von vornherein zum Verderben bestimmst, sondern dass in der Bibel steht, du willst, dass alle gerettet werden. Und dass da steht, dass du deinen Sohn für alle zur Sühnung gegeben hast, dass keiner für die Hölle bestimmt ist, dass du die Hölle für den Teufel und seine Engel gemacht hast, gar nicht für Menschen ursprünglich. Herr, lass uns diese Gedanken fassen können, dass keiner von uns da mehr angefochten ist. Und wenn jemand unter meinen lieben Geschwistern ist hier oder Zuhörern, der noch nicht Klarheit und Gewissheit hat, ob er wirklich umgekehrt ist, ob er wirklich im neuen Leben steht oder noch auf dem Weg in die andere Richtung, dann rufe ihn ganz deutlich und gib in diesem Freiraum doch den Wunsch und einfach dieses Geheimnis, dieses Wunder der Bekehrung und der Wiedergeburt, dass keiner von uns den Weg weitergeht und eines Tages über uns steht, nicht gewollt. Danke, dass du ganz große Geduld hast mit jedem von uns und dass deine Liebe zieht zu dem Kreuz von Golgatha. Amen.